Ja, es ist schön, in diesem Rahmen einen Gottesdienst zu feiern und auf Gottes Wort zu hören. Ich würde gerne aus dem Markus-Evangelium die Stelle für die Predigt heute Morgen vorlesen. Aus Markus 8, wer wird mitlesen? Ab dem Vers 31. Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse, und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber, da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um und sah seinen Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwart für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Wow, heftige Bibelstelle heute am Morgen, wo man wend uns anschauen, es geht um Nachfolge. Jesus Nachfolge. Wo Jesus mit seine Jünger kennengelernt hat, seine Freunde, hat es ganz unterschiedliche Situationen gegeben, wie sie ihm nachgefolgt sind. Der Petrus, direkt vom Fischen im Berufsleben, hat Jesus ihn gerufen. Der Matthäus am Zoll. Wir haben andere wie der Philippus und der Nathanael, wo Jesus nachher gefolgt sind, wo dann mit Jesus unterwegs gewesen sind und die Jünger sind 3 Jahre lang mit ihm so unterwegs gewesen. Und ich habe mich gefragt, was zeichnet eigentlich ein Mensch aus, wo sich oft Zocken macht und Jesus nachher folgt? Was zeichnet so ein Mensch aus? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich Christen zu allen Zeiten gestellt haben. Was macht Nachfolge aus? Wie sieht ein Leben als Nachfolger Jesu aus? Eine Frage, die jetzt Christen schon in dieser 2000-jährigen Kirchengeschichte bewegt hat. Eine Frage, die mich bewegt. Ganz privat, ganz persönlich. Ich habe ein recht bürgerliches Christsein. Ich habe eine Familie, eine Frau, 3 Kinder, einen Besitz. Das war nicht in der Kirchengeschichte immer so. Da hat es eine Zeit lang geheißen, echte Nachfolge muss radikaler sein. Echte Nachfolge heisst, wenn du es ganz ernst meinst, nicht heiraten. Kein Hausstand gründen. Ausschließlich für Gott leben. Das war im 3., 4. Jahrhundert beim Antonius so, im 5. Jahrhundert bei Mönchsorden, wo sie gesagt haben, du bist freigestellt für den Dienst. Es hat sich dann die Meinung durchgesetzt, dass das bessere Christen sind. Dass es eine bessere Nachfolge ist. Priester sein ist die bessere Form vom Christsein. Das ist so eine ganz eine kleine Stufe höher wie alle anderen Nachfolger von Jesus. Normale Nachfolger sind Christen zweiter Klasse. Wenn du Mönch oder Priester bist, bist du Christ erster Klasse. Man könnte sagen, ja gut, das war damals mal im Mittelalter so. Das ist doch bei uns heute nicht mehr so. Das ist doch Phobie und wir sind ja frei evangelisch, oder? Ich stelle aber manchmal fest, wenn Christen, Nachfolger Jesu, Biografien lesen von Missionaren, wo man dann ganz schnell die Meinung hat, wow, was ist das für eine Biografie? Die sind besser als andere. Das macht manchmal ohnmächtig, beschämt, wenn man sieht, wie die gelebt haben, wie sie leben. Das gibt ein schlechtes Gewissen. Und ich würde fragen, was macht Nachfolge wirklich aus? Womit fängt Nachfolge an und wo führt sie hin? Und ich habe aufgrund von dieser Bibelstelle mir müssen sagen, Nachfolge fängt manchmal an mit einer Enttäuschung. Nachfolge fängt an mit einer Enttäuschung. Wer Jesus nachfolgt, wird zuerst einmal enttäuscht. Unser Vers da im Markus-Evangelium, und wenn ihr mal schaut, was denn vorher steht, woher die Geschichte kommt, Jesus hat sich aufgemacht und ist ganz bis in den Norden gegangen. Bei all dem, was wir wissen, ist Jesus nie weitergegangen als Caesarea Philippi. Das ist der nördlichste Punkt von seiner Wanderschaft. Und da befinden wir uns gerade, es ist der Wendepunkt von seiner Wirksamkeit gewesen. In Caesarea Philippi, der fragt Jesus seine Freunde, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Und zuerst fragt er sie, wo sie so unterwegs sind in Caesarea Philippi, was denken denn die anderen? Was denken die Menschen über mich? Wer bin ich? Und sie haben sich sicher viel umgelost. Ich weiß nicht, ob sie eine Straßenumfrage gemacht haben, wahrscheinlich weniger. Aber sie haben sich unterhalten mit den Leuten und haben gewusst, Jesus, die einen denken, du bist Johannes der Täufer. Andere denken, du sagst Elia, andere, du bist ein Prophet. Und Jesus hat sich gefragt, okay, und was denkt ihr, wer ich bin? Jetzt seid ihr doch schon eine Weile mit mir unterwegs. Wer bin ich in euren Augen? Und dann sagt Petrus die ganz große Wort, du bist Christus. Er meint, du bist der Messias. Du bist der, auf den wir gewartet haben. Und genau das Bekenntnis geht jetzt aus dem Text, den ich euch vorgelesen habe, voraus. Du bist Christus. Aber jetzt wird die Tonlage plötzlich ein bisschen anders. Als Jesus erklärt, welchen Weg dass er muss gehen, wir haben das gelesen, er hat gesagt, dass er verworfen wird werden, er wird getötet und 3 Tage später auferstehen. Hätte Petrus ihn so ganz sacht zur Seite genommen und gesagt, du Jesus, ich will dir mal gerne erklären, was das bedeutet, dass du der Messias bist. Du bist der Christus. Das kann sicher nicht so sein, wie du mir das jetzt da, wie du das jetzt sagst. Das ist ganz anders. Lass dir mal erklären, was das heisst, Messias zu sein. Ich will dir erklären, was das bedeutet und was denn eigentlich deine Aufgabe wäre. Ich weiß nicht, wie, mit welchem Wort er ihm das erklärt hat oder was er wirklich innerlich bedenkt hat. Aber er hat sich sicher vorgestellt, Jesus, wir alle, wir werden ganz begeistert sein von dir. Wir werden dich auf Schultern auf Jerusalem tragen. Wir werden dich zum König machen, weil du ja der Messias bist. Ich habe es dir doch gerade gesagt. Genau das habe ich erkannt. Und dann sollen alle merken, zu Israel, dass du es bist. Du bist der Messias. Der Petrus ist mit seinem Bekenntnis richtiger gelegen, als er selber geahnt hat. Er hat sich etwas anderes darunter vorgestellt. Jesus ist der Messias, aber was das konkret bedeutet, in welcher Weise Jesus der Messias sie ist und ist, das hat er noch nicht begriffen. Er hätte das Bild von Jesus, wo er gehabt hat, von dem Messias, mit seinen Wünschen, mit eigenen Wünschen, mit seinen Ideen ausgefüllt, mit seinen Erwartungen. Und das, was der Petrus da jetzt hat wollen, dürfen wir nicht dazu kommen, dass es egoistisch gewesen wäre. Nein, es ist nicht egoistisch gewesen. Der Petrus hat nicht irgendetwas Eigenes wollen an sich. Er hätte eine ganze Reihe alttestamentlicher Bibelstellen können auflisten. So soll es doch ausgehen. Seine Perspektive ist durch und durch biblisch gewesen. Und es ist kein menschlicher Weg gewesen in seinen Augen. Und obwohl er so viele Bibelstellen hätte können zitieren, muss er feststellen, dass sein Weg eben doch ein menschlicher ist. Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Es kann sein, dass du Argumente hast, wo vielleicht biblisch steckt sind, und trotzdem gehen wir einen menschlichen Weg. Hinter seinen frommen Wünschen, da ist durch und durch menschliche Gedanken und menschliche Sehnsucht gesteckt. Nämlich die Sehnsucht, Gottes Reich aus eigenen Kräften herbeizuführen. Er hat gewusst, Jesus ist der Messias. Aber er hat es mit seinen Wünschen gefüllt und hat so wollen durchsetzen, das Reich von Gott mit seiner eigenen Kraft. Der Petrus hat sich als Mitglied von dieser Elite-Truppe von Gott gesehen. Also Jesus, das wird jetzt sicher nicht eintreffen, was du jetzt gesagt hast. Wir nehmen das an die Hand. Wir werden dich Jerusalem präsentieren. Du bist der Messias, das müssen jetzt alle erfahren. Und das werden wir jetzt durchsetzen. Der Petrus hat sich als Wahlkampfmanager von Jesus gesehen. Ich sag dir, was du jetzt zu tun hast. Und er hat dem König, dem politischen König, den Weg ebnen. Er hat Gottes Zukunft mit eigenen Ideen füllen. Und da hat doch das Kreuz und das Leiden, von dem Jesus da jetzt redet, überhaupt gar keinen Platz. Das ist nicht in der Vorstellung, in den Gedanken von Petrus. Da hat das Leid keinen Platz, wo Jesus da erwähnt. Da hat die Leidensankündigung überhaupt keinen Platz. Und darum hat er Jesus müssen erklären, wie das müsste sein und wie er sollte sein. Und obwohl der Petrus gerade eine Wahrheit eigentlich ausgedrückt hat, du bist der Messias, du bist Christus, du bist es, ist ein hartes Urteil von Jesus über seinen ersten Jünger gekommen. Ich weiß nicht, ob er es erfasst hat vorher beim Vorlesen. Ich finde es heftig. Er sagt, Satan, geh hinter mich. Wow. Da ist einer, wo sich komplett einsetzt für Jesus. Der hat sein Leben aufgegeben. Der ist ihm nachher gefolgt. Der hat seinen Beruf aufgegeben. Wir erfahren, dass er Familie hatte. Er hatte zumindest eine Frau, weil er, wenn du eine Schwiegermutter hast, dann hast du auch eine Frau. Er hat alles hinter sich gelassen und ist dem Jesus gefolgt. Und jetzt sagt er zu ihm, Satan, geh hinter mich. Bibelstelle hin oder her, was du willst, ist nicht göttlich. Wie würde ich reagieren, wenn das bei mir passiert? Und so geht es uns oft auch, dass wir Gottes Weg in eigener Regie in unserem Leben wollen verwirklichen. Aber wie würde ich reagieren, wenn das... Ich würde vielleicht sagen, also gut, wenn du nicht willst, mich hast du gesehen. Ich bin weg. Wenn du so mit mir redest, Tschüss. Jetzt habe ich gedacht, du bist der Messias. Bei Jesus kommen unsere menschlichen Gedanken und Ideen immer wieder in die Krise. Unser eigenes Wollen. Ich sage das ganz offen, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich meine Gedanken für die Gedanken von Jesus halte. Und ich muss meine Gedanken wieder Jesus herlegen und sagen, Jesus, ist es wirklich das, was du jetzt willst? Jesus, das wäre doch jetzt eigentlich eine super Idee, oder? Das ist doch in deinem Willen. Und du bist doch sicher auch dafür und das müsste man jetzt so und so. Will Jesus jetzt wirklich so und so, wie ich will? Es steht nirgends geschrieben, dass wir selber auslesen können, wie und wo wir Jesus nachfolgen. Ich kann immer nur schauen, wo geht er mir voran? Wo sehe ich ihn etwas machen? Und da will ich ihm nachfolgen. Wir versuchen manchmal in Spuren zu ziehen und irgendwie selber etwas kreieren. So genau muss nachfolgen. Nein, Nachfolge ist, Jesus geht voraus. Und da, wo Jesus hingeht, da will ich ihm folgen. Nachfolge muss da passieren, wo er mich hinstellt. Nicht, wo ich denke, es wäre gut. Oder ich bin doch auf seinem Weg. Wir leben in einer Gesellschaft, in der man so viele Möglichkeiten hat. Man hat so viel zum Wählen, aber wir haben keine Multifunktionsnachfolge. Kein Nachfolg, wo ich mir auslesen kann, also das passt mir und das passt mir nicht. Das lasse ich zur Seite. Nachfolg heisst, entweder gehe ich dahin, wo Jesus hingeht, oder ist es nicht Nachfolg. Ich kann mir nicht auslesen, was mir selber passt und was nicht. Der Petrus hat das in dem Moment versucht. Du bist doch der Christus. Nein, also Jesus, pass mal auf, ich muss dir erklären, das, was du jetzt gerade vorhast, das ist sicher nicht das, was richtig wäre. Du bist doch Christus. Also machen wir dich jetzt zum König. In dem Moment ist er schon wieder nicht mehr in der Nachfolge. Obwohl er biblisch so viel vielleicht an Bibelstellen hatte, er hat das sogar richtig erkannt. Ja, Jesus ist der Messias, aber es ist nicht der Weg, wo Jesus gehen will. Und das hätte Petrus da begreifen müssen. Es gibt keine Multifunktionsnachfolge, wo ich auslesen kann, was mir jetzt in den Kram passt und was nicht. Und er hat doch alles verloren. Er hat doch alles aufgegeben für den Jesus. Und er nennt ihn Jesus jetzt Satan. Vielleicht hätte ich in dem Moment gesagt, rutsch mir doch den Buckel ab. Also wenn du so mit mir redest, bin ich weg. Aber das, was der Petrus da hat, ist dann etwas anderes. Petrus hat plötzlich angefangen, etwas zu kapieren. Es kommt nicht darauf an, dass Jesus meine Wünsche und meine Erwartungen erfüllt und mögen sie noch so fromm und richtig sein und biblisch sein, sondern alles, was darauf ankommt, ist, dass sein Reich kommt auf die Art, wie er will. Und auf die Art, wie er es baut. Er hat begriffen, dass es eben nicht darauf ankommt, dass mein Wille passiert, dass ich Gottes Reich muss so herbeiführen, wie ich das für richtig finde, sondern dass sein Wille passiert, dein Wille geschehe. Im Vers 34, im zweiten Teil, haben wir gelesen, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Das heisst, seine eigenen Wünsche, seine Träume, seine Ansichten und Vorstellungen. Nachfolge bedeutet immer damit, dass wir unsere eigenen Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten müssen zur Seite lassen. Unsere Bedürfnisse, unsere Geschmäcker einmal müssen zurückstellen und fragen, Jesus, was willst du jetzt? Ich will dir nachfolgen. Einmal sagen, ich bin nicht das Mass von allen Dingen. Jesus, ich will, dass du zum Zug kommst in meinem Leben jetzt. Ich will doch dir nachfolgen. Meine Wünsche und Sehnsucht will ich Jesus von dir korrigieren lassen und sagen, sie sind noch so fromm. Und vielleicht richtig in meinen Augen. Ich bin doch ein guter Nachfolger Jesu, wenn ich das tue. Aber frage ich Jesus, willst du das lassen? Ich meine Wünsche und Sehnsucht für Jesus korrigieren. Dass ich sie enttäuschen lasse. Dass ich nicht mehr eine Täuschung aufsitze, sondern dass ich enttäuscht werde. Und Nachfolge fängt oft an mit einer Enttäuschung. Ich finde es erschreckend, dass so viele von Jesus enttäuschte Christen gibt. Weil es eben nicht so gekommen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Weil er eben nicht so gehandelt hat, wie ich gebetet habe, wie ich erwartet habe, wie ich mir das vorstelle. In diesen vier Evangelien lesen wir vielfach von Menschen, die von Jesus enttäuscht worden sind. Vor allem die Menschen, die ihm am nächsten gestanden sind. Seine Mutter war enttäuscht, seine Brüder, seine engsten Freunde. Jesus hat Menschen enttäuscht, die grösste Hoffnung in ihn gesetzt haben. Und ich glaube, so macht das bis heute. Er will nicht, dass du eine Täuschung aufsitzt. Wer sich auf Jesus einlädt, der muss damit rechnen, dass er enttäuscht wird. Dass es in der Nachfolge eben nicht nach meiner Agenda geht, nach dem, was ich denke, dass das jetzt dran ist und das richtig ist. Wer sich auf Jesus einlädt, muss damit rechnen, dass Jesus einen anderen Weg vorangeht, als man sich erträumt hat. Der Petrus hat sich das in dem Moment null können vorstellen. Schaut, das ist doch so extrem, der Unterschied. Er hat im Sinn, okay, jetzt ist es denn soweit, wir machen Jesus zum König, wir führen dich auf Jerusalem und er werdet es alle erfahren. Und Jesus redet da von Leiden und Kreuz und Auferstehung und all. Das ist so anders. Er hat nicht gesehen, wie Jesus eigentlich wird fragen, was Jesus im Sinn hat und wie Jesus sein Reich wird bauen. Wer sich auf Jesus einlädt, muss damit rechnen, dass bei ihm auch Durststrecken auf dem Weg in sein Reich dazugehört. Dass bei ihm auch Pleite, Pech und Misserfolg Mittel sind, um sein Reich voranzubringen. Dass bei ihm Krankheit, Leid und Tod auch Wegstationen können sein auf dem Weg in die Ewigkeit. Dass er der Weg vorangeht und ich habe die Aufgabe, nachher zu folgen. Nicht unterwegs den Leid zu übernehmen und zu sagen, okay, Jesus, ich habe es jetzt kapiert, wir gehen da lang. Nachfolge heisst, Schritt für Schritt in der Nähe von Jesus sein und immer wieder zu fragen, wie kann ich dir heute nachfolgen? Nachfolge fängt oft mit einer Enttäuschung an. Aber jetzt wollen wir nicht bei dem stehen bleiben. Nachfolge führt eben zum Leben. Vielleicht hast du den Eindruck, dass du denkst, ja, die Sache mit der Nachfolge ist eigentlich ein schlechtes Geschäft für dich. Du gehst heute heim und gehst aus dem Gottesdienst raus und denkst, also wenn das so ist, dann suche ich mir etwas anderes. Das kommt nicht gut für mich. Ich kann dir sagen, wer sich wirklich echt auf Jesus einlädt und ihm nachfolgt, der wird immer einen Gewinn haben. Immer. Aber nicht vielleicht der Gewinn, den du dir erhoffst, den du dir ausdenkst. Wenn du jetzt fragst, was springt für mich dabei raus, dann ist das vielleicht keine christliche Frage, aber vielleicht eine ehrliche Frage. In einer stillen Stunde, da kommt es allzu häufig vor, dass man sich dann vielleicht fragt, Jesus, lohnt sich das denn, mit dir unterwegs zu sein? Lohnt sich das? Rentiert sich das für mich? Und ich glaube, die ehrliche Frage müssen wir zulassen. Lohnt sich das eigentlich? Und jetzt kommt es darauf an, dass wir eins begreifen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis lässt sich im Reich von Gott nicht in einer Tariftabelle ausrechnen. Der Lohn für den Nachfolger kann weder am Kontostand noch an der Freizeitstunde berechnet werden. Im Gegenteil, die Sachen nehmen in der Nachfolge eher ab als zu. Der Lohn für den Nachfolger wird in einer ganz, ganz anderen Währung ausgezahlt. Und die Währung von Gott heisst Leben. Im Vers 35 heisst es, wenn man Luther liest, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Und wenn Jesus uns das Leben verheißt, dann meint er nicht nur das ewige Leben. Das überkommen wir auch. Aber wir dürfen schon jetzt hier uns darüber freuen, dass wir ab jetzt in Ewigkeit dürfen mit ihm zusammen sein, Gemeinschaft haben. Wir würden die Gabe missverstehen, wenn wir meinen, dass das nichts mit dem Leben von dort zu tun hat. Ganz im Gegenteil, es hat mit dem Hier und Jetzt zu tun. Hans-Joachim Eckstein hat einmal gesagt, Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung. Und er sagt selber Nein. Nachfolge bedeutet Selbstverleugnung, nein. Nachfolge bedeutet Selbstfindung. Denn wenn ich Christus nachfolge, finde ich bei ihm mein wirkliches und eigentliches Leben. Nicht das, wo ich mir ausdenke, sondern wie er als mein Schöpfer, was er mir wird geben. Die Fülle, wo bei ihm parat ist. Wer Jesus nachfolgt, der wird erleben, dass es eine ganz neue Lebensqualität gibt. Und mit jedem Schritt, wo du sagst, okay, Jesus, auch in dieser Nachfolge, und wenn ich schon 30 Jahre mit dir unterwegs bin, ich will heute nicht meine eigenen Wege gehen. Ich will dir nachfolgen. Auch wenn ich nur denke, es ist richtig, ich will dich fragen, was willst du heute? Wer Jesus nachfolgt, der hat einen Weg und ein Ziel gefunden für sein Leben. Und es gibt eine ganz neue Lebensqualität. Der muss nicht mehr ziel- und orientierungslos leben. Der muss nicht halt- und sinnlos leben. Wer Jesus nachfolgt, hat Sinn gefunden. Eine ganz tiefe Freude, die völlig unabhängig ist von Stimmungen am Tag und was passiert. Tiefe Freude, die im Leben drin ist, im Herz, in der Seele verankert ist, in der Gemeinschaft mit ihm. Was ich überkomme, ist Ruhe für mein Herz. Es geführt sie durchs Leben, das ist Nachfolge, das ist Leben. es hätte ja, ich habe vorher so Missionsbiografien erwähnt, es hätte ja verschiedenste Beispiele von Leuten, die so Jesus nachher gefolgt sind. Und ein Beispiel ist der Jim Elliot. Jim Elliot, der ist mit 29 Jahren als Missionar von den Auka-Indianern, wo er ihnen gute Nachricht hat wollen bringen, ermordet worden. Und in einem Brief an seine Frau hat er geschrieben: Der ist kein Narr, der sich hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht mehr verlieren kann. Bin ich bereit, Jesus so ganz nachzufolgen, ihm alles zu geben und ihm alles zu überlassen und eben auch im Tagtäglichen ihn zu fragen, was willst du? Ich will mich, habe mich entschieden wieder ganz neu, ich will mich jeden Tag Jesus ganz hingeben. Auch wenn ich nur denke, ich könnte jetzt Bibelvers zitieren, ich könnte mit allem im Christlichen wissen, weiß ich doch, was gut, ich will fragen, Jesus, willst du das heute mit mir? Wie kann ich dir heute nachfolgen? Du hast es entscheiden. Du hast es sagen in meinem Leben. Und ich würde gerne jetzt mit und für euch auch noch beten. Und dann dürfen wir nachher die Taufe erleben von jungen Leuten, die genau das gesagt haben: Jesus, du sollst Nummer eins sein in meinem Leben. Ich will mit dir leben. Bei vielen von uns ist der Moment ja schon lange Jahre her. Aber mach das doch heute auch ganz neu nochmal fest. Und sag: Jesus, ich will dir nachfolgen, nicht zu meinen Bedingungen und mit meinen Vorstellungen, sondern mit dem, was du willst. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir so in aller Offenheit, in Echtheit, dass du lesen darfst, was dort mal die Jünger bewegt hat und wie du mit ihnen umgegangen bist. Und ich kann mich so hineinversetzen in den Petrus, wo seine Gedanken gehabt und denkt: Wow, ja, Jesus, wir bauen dein Reich, wir machen dich zum König und du, es wird jetzt so und so sein. Jesus, ich bitte dich, dass du mein Herz in deine Hände nimmst. Ich will mich heute auch dir wieder ganz neu ausliefern und sagen: Jesus, ich will dir nachfolgen zu deinen Bedingungen. Nicht nach meinen Vorstellungen, was ich in meinem Christsein mir denke, so ist es, sondern dein Wille soll geschehen. Wie im Himmel, so auf der Erde und auch in meinem Herz. Amen.